Am Strand spielte sich eine merkwürdige Szene ab. Ein Walboot nach dem anderen wurde eiligst bemannt und stieß vom Ufer ab. Es war noch dunkler geworden. Die drückende Windstille hielt an und unter ihren Füßen bebte der Sand bei jedem Ansturm der Wellen gegen den Außenring. Nari Herring schlenderte gemächlich den Sandstrand entlang. Er grinste über die offensichtliche Hass der Kapitäne und Perlenaufkäufer. Bei ihm befanden sich drei seiner Kanaken und auch Tai Hotauri. »Ins Boot und an die Riemen!« befahl Kapitän Warfield dem Letzteren. Tai Hotauri kam ganz munter herübergelaufen, während Nari Herring und seine drei Kanaken stehen blieben und aus etwa 12 Metern Entfernung zuschauten.
»Ich nicht mehr arbeiten für Sie, Kapitän!« sagte Tai Hotauri frech und mit lauter Stimme.
Aber sein Gesichtsausdruck strafte seine Worte Lügen, denn er zwinkerte mit den Augen.
»Sie mich feuern!«
flüsterte er heiser mit einem zweiten bedeutungsvollen Augenzwinkern. Kapitän Warfield verstand den Wink und ging auf das Spiel ein. Er erhob seine Faust und donnerte,
»Ins Boot mit dir, oder du bekommst eine Abreibung, dass dir Hören und Sehen vergeht!«
Der Eingeborene wich trotzig zurück, und Grief trat zwischen die beiden, um seinen Kapitän zu beschwichtigen.
»Ich werde arbeiten auf der Nuhiva«, sagte Tai Hotauri, und ging wieder zu den anderen zurück. »Mach, dass du herkommst!« rief der Kapitän drohend. »Er ist ein freier Mann, Skipper«, mischte sich Nari Herring ein. »Er ist früher mit mir gefahren und jetzt fährt er wieder mit mir, das ist alles.«
»Kommen Sie, wir müssen an Bord«, drängte Grief. »Sehen Sie nur, wie finster es wird!«
Kapitän Warfield gab nach, aber als das Boot ablegte, erhob er sich von den Achtersitzen und drohte mit der Faust in Richtung Strand.
»Ich rechne noch mit Ihnen ab, Nari«, rief er. »Sie sind der einzige Schiffer hier, der anderen seine Leute wegstiehlt.«
Er setzte sich und fragte leise,
»Was hat Tai Hotauri nur vor? Irgendetwas führt er im Schilde, aber was?«
Als das Boot längsseits ging, empfing sie Hermanns ängstliches Gesicht über der Reling der Malahini.
»Der Boden des Barometers fällt schon heraus«, verkündete er. »Es wird gleich losgehen. Ich habe den Steuerbordanker klar gemacht.«
»Machen Sie den Großen auch klar«, ordnete Kapitän Warfield an und übernahm das Kommando. »Und hier, ihr da, hief dieses Boot an Deck und zurrt das Kiel oben fest.« Auf allen Schonern wurde fieberhaft gearbeitet. Lautes Kettengerassel erklang, als der Anker lose gegeben wurde, und bald manövrierte das eine Schiff, bald das andere, vierte und ließ einen zweiten Anker fallen. Wer wie die Malahini einen dritten Anker besaß, machte auch diesen klar, um ihn herunterzulassen, sobald man wusste, aus welcher Richtung der Wind kommen würde. Das Tosen der mächtigen Brandung nahm ständig zu, obwohl kein Windhauch die spiegelglatte Oberfläche der Lagune kräuselte. Dort, wo das große Haus Parlays auf dem Sand saß, sah man kein Lebenszeichen. Boot, Kopraschuppen und die Hütten, in denen die Muschelschalen gelagert wurden, lagen verlassen da.
»Ich würde am liebsten die Anker lichten und machen, dass wir hier wegkommen«, sagte Grief. »Wenn wir auf dem offenen Meer wären, würde ich es bestimmt tun, aber durch diese Atollketten im Norden und Osten sitzen wir in der Falle. Hier haben wir eher eine Chance. Was meinen Sie, Kapitän Warfield?«
»Ich stimme Ihnen zu, obwohl bei einem Sturm eine Lagune auch kein Mühlteich ist. Ich bin gespannt, von wo er zuerst losbricht. Hey, da macht sich einer von Parlays Kopraschuppen selbstständig.«
Sie konnten sehen, wie der grasgedeckte Schuppen sich hob und dann zusammenstürzte, während eine schäumende Gischtmasse über den Sandhügel hinweg in die Lagune fegte.
»Quer übergegangen«, rief Mulhall. »Für den Anfang nicht schlecht. Da geht's weiter.«
Die Überreste der Hütte wurden hochgehoben und auf den Sandwall geschleudert. Eine dritte Welle zerschlug sie ganz, und die Trümmer wurden den Hügel hinunter in die Lagune gewaschen.
»Wenn es losginge, würde mir kühler«, brummte Hermann. »Ich kann nicht mehr atmen, es ist so verdammt heiß, wie im Backofen.«
Mit seinem schweren Fahrtenmesser hieb er eine Kokosnuss auf und leerte sie in einem Zug. Die anderen folgten seinem Beispiel, hielten nur einmal kurz inne, um zu sehen, wie einer von Parlays Muschelschuppen zusammenbrach. Das Barometer zeigte jetzt 29,50.
»Wir müssen dem Mittelpunkt des Tiefdruckgebietes ziemlich nah sein«, bemerkte Grief fröhlich.
Ich bin noch nie im Zentrum eines Wirbelsturms gewesen. Auch für Sie wird es eine ganz neue Erfahrung sein, Mulhall. Nach der Geschwindigkeit zu urteilen, mit der das Barometer fällt, wird es ein gewaltiger Orkan werden.«
Kapitän Warfield stöhnte, und alle Augen richteten sich auf ihn. Er schaute durch das Glas die Lagune hinunter nach Südost.
»Da kommt er«, sagte er ruhig.
Sie brauchten kein Fernglas, um es zu erkennen. Die Oberfläche der Lagune schien mit einer merkwürdig gekörnten Haut überzogen zu werden. Mit der gleichen Geschwindigkeit wurden gegenüber auf dem Atoll die Kokospalmen weit heruntergebogen und Blätter wirbelten durch die Luft. Die Sturmfront zeichnete sich auf der Lagune als ein durchgehender, scharf abgegrenzter Streifen dunklen, aufgepeitschten Wassers ab. Davor kamen, wie vor Geplänkel, blitzartige scharfe Böen. Dahinter folgte eine etwa 400 Meter breite Zone, die nach glasiger Windstille aussah. Dann wieder ein dunkler Streifen und anschließend eine einzige, weiß schäumende, siedende Masse.
»Was bedeutet diese ruhige Zone?« fragte Mulhall.
»Windstille«, antwortete Kapitän Warfield. »Aber sie bewegt sich ja ebenso schnell wie der Wind«, wandte der andere ein. »Das muss sie, oder sie würde eingeholt und wäre dann keine Windstille mehr. Das ist eine Doppelfront. Ich sah einmal eine gewaltige Sturmböe wie diese vor Savaii. Eine richtige Doppelfront. Rums traf es uns. Dann flaute es wieder völlig ab und schlug mit voller Wucht erneut zu. Geben Sie Acht und halten Sie sich fest. Jetzt ist sie da. Sehen Sie sich die Roberta an.«
Die Roberta, die mit schlaffen Ketten dem Wind am nächsten lag, wurde breitseitig getroffen und wie ein Strohhalm fortgerissen. Dann brachten ihre Ankerketten sie mit einem erstaunlichen Ruck zum Stehen und zwangen den Bug in den Wind. Ein Schoner nach dem anderen, darunter auch die Malahini, wurde nun von dem ersten Windstoß getroffen und dann von den sich straffenden Ketten gehalten. Mulhall und mehrere Kanaken auf der Malahini warf der scharfe Ruck von den Beinen. Und dann hörte der Wind plötzlich auf. Der rasch dahinziehende Flautestreifen hatte sie erreicht. Grief zündete ein Streichholz an und ohne zu flackern, brannte die ungeschützte Flamme in der reglosen Luft. Es herrschte düsteres Zwielicht. Die schon seit Stunden immer tiefer herabsinkende Wolkendecke schien nun fast das Meer zu berühren. Die Roberta zerrte an ihren Ketten, als die zweite Sturmspitze sie erreichte. So erging es rasch hintereinander, Schoner um Schoner. Die See schäumte weiß auf und aus der kochenden Gischt spritzten kleine Wellen hoch. Das Deck der Malahini bebte unter den Füßen der Männer. Die straff gespannten Falltaue trommelten gegen die Masten und die ganze Takelage klimperte wie von mächtiger Hand gerührt eine wilde Melodie. Es war unmöglich, mit dem Gesicht gegen den Wind zu atmen. Mulhall, der nun mit den anderen hinter der schützenden Kajüte kauerte, machte diese Erfahrung, und dabei wurden seine Lungen im Nu mit so viel Luft gefüllt, dass er sie nicht wieder ausatmen konnte und fast daran erstickte, bevor er es fertig brachte, den Kopf wegzudrehen.
»Es ist unglaublich«, keuchte er, aber keiner hörte ihn.
Hermann und mehrere Eingeborene krochen auf Händen und Füßen nach vorn, um den dritten Anker auszubringen. Grief stieß Kapitän Warfield an und zeigte auf die Roberta. Das Schiff trieb auf sie zu. Warfield legte seinen Mund an Griefs Ohr und brüllte,
»Wir treiben auch!«
Grief sprang ans Steuerrad und wirbelte es herum, so dass die Malahini nach Backbord abdrehte. Der dritte Anker fasste Grund und die Roberta trieb das Heck voraus in etwa 10 Metern Entfernung an ihnen vorbei. Sie winkten Peter Gee und Kapitän Robinson zu, der sich mit mehreren Matrosen am Bug zu schaffen machte.
»Er schlägt die Schäkel heraus«, rief Grief, »wird versuchen, die Durchfahrt zu passieren. Er hat keine Wahl. Die Anker schlieren.« »Wir halten uns im Augenblick«, kam die Antwort. »Da läuft die Kaktus auf die Misi zu. Die beiden sind erledigt.«
Die Misi hatte sich bis jetzt gehalten, aber der zusätzliche Druck der Kaktus war zu viel, und die beiden ineinander verhakten Schiffe drifteten fort über die kochende Gischt. Man konnte beobachten, wie ihre Besatzungen Taue kappten und sich abmühten, voneinander loszukommen. Die Roberta, die ihren Anker gekappt und vorn ein Stück per Sennen gesetzt hatte, hielt jetzt auf die Durchfahrt am nordwestlichen Ende der Lagune zu. Sie sahen, wie sie es schaffte und das offene Meer gewann. Die Misi und die Kaktus jedoch, die nicht voneinander freikommen konnten, liefen eine halbe Meile vor der Durchfahrt auf dem Atoll auf.